Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen, liebe Sonja Longolius, liebe Janika Gelinek. Ihr leitet zusammen das Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Felix Müller. Ich kümmere mich um Kultur bei der Berliner Morgenpost. Und wir treffen uns heute schon zum 62. Mal und nicht zum ersten Mal in eurem Zwischenquartier in Moabit, wo ihr hoffentlich nicht mehr allzu lange bleiben werdet. Ist es hier eigentlich heißer in diesen Sommermonaten als im Literaturhaus in der Fasanenstraße?
Es wird hier unglaublich heiß. Also diese Räume heizen sich auf, aber wir haben jetzt ganz neue Vorhänge, wie du vielleicht, wenn du dich umdrehen würdest, sehen könntest. Und hoffen darauf, dass die ein bisschen die Hitze rausnehmen in diesem Sommer. Im letzten Jahr haben wir gut geschwitzt hier, ne?
Gibt es eigentlich ein Mückenproblem durch die Nähe zum Wasser?
Ist ja Fließgewässer.
Fließgewässer, da ist es nicht so schlimm.
Da ist es nicht so schlimm. Ah. Nee, wir wegen, also es gibt, wenn dann ein Tourismusboote-Problem, die sozusagen jetzt hier in zunehmendem, in schneller Taktzahl vorbeifahren, aber den winken wir dann und finde ich wesentlich besser als Mücken.
Gut, wir haben uns wieder drei Bücher vorgenommen, die wir heute besprechen wollen. Und ich würde ganz gern einleitend, bevor ich euch eine einleitende Frage stelle, erzählen von einem sehr schönen Abend, den ihr vor 2 Wochen, 3 Wochen ausgerichtet habt in der Gemäldegalerie. Mhm. Dort läuft ja eine sehr interessante Ausstellung mit Gemälden aus Odessa, die von dort evakuiert worden sind und dort zu sehen sind. Und eingeladen waren drei Schriftstellerinnen, die Texte zu Gemälden geschrieben haben und ganz gut vorgeführt haben, wie man so zwischen den künstlerischen Medien eigentlich hin und her springen und dort kreative Funken schlagen kann. Und das fiel mir nur ein in der Vorbereitung dieser Sitzung, weil ich ganz gerne mit euch mal über das Thema Film und Literatur sprechen würde. Nicht ohne Hintergedanken, aber zuerst mal die Frage. Bei mir war es häufig so in meiner Lesebiografie, dass ich über Filme überhaupt erst zu Büchern gekommen bin und zu Autoren und Autorinnen, die erst entdeckt habe durch Filme, die ich im Kino gesehen habe. Ist das bei euch auch so gewesen möglicherweise?
Also full disclosure, du hast uns ja netterweise die Frage vorab geschickt, was auch gut war, also du kennst uns da beide ganz gut, weil das wäre eine Frage gewesen, die hätte ich einfach so aus dem Stegreif nicht beantworten können. Es geht mir nämlich nicht oft so, dass ich Filme gucke und dann denke, oh, ich möchte gerne noch die literarische Vorlage dazu lesen. Ich habe dann was raussuchen können, dir geht's aber genauso, ne?
Total, fand das eine super interessante Frage und glaube, dass es nicht nur mein schlechtes Gedächtnis ist, warum mir nichts eingefallen ist. Ganz oft andersrum, ne, dass man hat das Buch gelesen und will dann den Film sehen. Und ich finde es extrem interessant, dass es bei dir sozusagen offenbar keine Einbahnstraße ist, sondern von beiden Seiten die Inspiration empfangen wird. Ich habe mich nur gefragt, woran das eigentlich liegt. Ich glaube, bei mir wie so ganz implizit die Vermutung, dass das ja sowieso nur die Zweitverwertung ist. Also es gibt schon das Eigentliche, aus dem etwas gemacht wurde. Also ne, wenn ich versuche, mir das so vorzustellen. Und dann auch natürlich so eine Angst vor Enttäuschung, dass meine persönliche fiktionale Welt im Kopf zerstört wird durch den Film. Ja. Und deswegen eigentlich trenne ich das sehr und ich vermute mal, wir werden über Blade Runner sprechen, dass ich dann oft bei Filmen auch gar nicht weiß, was die Vorlage ist oder manchmal sogar wirklich nur den Film dann als solches sehe und nicht als Verfilmung.
Ja, dank deiner Vorlage und ich konnte dann ja noch ein bisschen recherchieren, bin ich bei Philip K. Dick gelandet, zufällig auch und weil ich auch dachte, okay, was ist überhaupt eine Vorlage, wo ich mal danach etwas gelesen habe. Bei ihm kann ich sagen, also du hast jetzt schon Blade Runner genannt und ich bin sozusagen nach den Filmen erst auf seine Kurzgeschichten gekommen und auch auf seine Romane, aber vor allen Dingen auf die Kurzgeschichten und ich finde, da ist es eben nicht die Enttäuschung, sondern da ist es eine ganz andere Entdeckung, die man plötzlich tätigen kann, wo man von dem, wo diese, sagen wir mal, Übersetzung von Fiktion, von Literatur auf Filmfiktion funktioniert, weil sie das eigene Medium wertschätzt. Also da wäre Philip K. Dick auf jeden Fall als Einstieg wahrscheinlich dann auch in unsere Diskussion heute ein Name, den ich da echt nennen kann. Viele mehr leider nicht.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber bei Blade Runner war es tatsächlich so. Also ich habe heute überlegt, wann ich Blade Runner eigentlich zum ersten Mal gesehen habe. Und das muss so in den 80ern gewesen sein. Der Film ist 1982 erschienen. Da war ich erst 8 Jahre alt. Also muss es später gewesen sein. Aber es war für mich wirklich ein besonderes Erlebnis, diesen Film zu sehen. Und wie das so ist, als junger Filmnerd guckt man dann so ein bisschen, was die Hintergründe sind, und dann stößt man plötzlich auf einen Roman, der einen noch viel tolleren Titel hat als Blade Runner, nämlich Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und auf diese Weise bin ich auf Philip K. Dick aufmerksam geworden. Und deswegen fiel mir jetzt auch dieses Buch in die Hände, beziehungsweise begann ich mich dafür zu interessieren, von Emmanuel Carrère. Ich lebe und ihr seid tot. Die Parallelwelten des Philip K. Dick, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm. Wo beginnt man am besten? Vielleicht mit Emmanuel Carrère, das geht etwas schneller. Ein Autor, der in Deutschland regelmäßig Bestseller-Erfolge feiert, gerade in den letzten Jahren. Ich nenne nur 2 Bücher. Er hat 2022 ein Buch veröffentlicht, das heißt Yoga. Es handelt, sollte eigentlich eine ganz leichte Lektüre darüber werden, wie er sich in einem Yoga-Retreat neu entdeckt, mündet dann aber in ein unglaublich spannendes, dichtes Buch darüber, wie er dann von den Anschlägen auf Charlie Hebdo erfährt und an den Rand einer bipolaren Krise gerät. Er hat anhand der Gerichtsprotokolle des Bataclan-Prozesses ein sehr spannendes Buch namens V13 vorgelegt. Und auf der Bugwelle dieses Erfolges erscheint jetzt auch dieses Buch auf Deutsch, das allerdings schon lange vorher geschrieben worden ist, nämlich in den 90er Jahren. Was auch ganz interessant ist. Also offenbar ist dieser Autor für Emmanuel Carrère auch von einer großen Bedeutung. Und er beschreibt das Leben und das Werk von Philip K. Dick anhand der biografischen Grundtatsachen und auch anhand der wichtigsten Romane. Und das liest sich schon recht spannend. Man muss das aber auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es, glaube ich, eine andere Tradition in Frankreich gibt, was biografische Schreiben angeht, als bei uns, wo ja irgendwie Literaturwissenschaft es gibt halt diese Biografie der Literaturwissenschaft, wo jedes Faktum einzeln nachgewiesen wird. Und wenn ich mir eine Bertolt Brecht-Biografie vornehme, dann kann ich irgendwie das alles nachvollziehen anhand von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, zeitgenössischen Dokumenten. Hier geht das auch manchmal ins Fiktive. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch über diesen russischen Kryptofaschisten Limonov kennt, das Carrère auch geschrieben hat. Auch da war es ja so, dass er das eigentlich so eher als Inspiration für so seine eigene Erzählung genommen hat. Das ist schon alles im Großen und Ganzen richtig. Aber in den Details muss man halt immer gucken, ob das auch wirklich so stimmt. Was muss man vorweg schicken? Die Kehrseite davon ist natürlich, dass es sich wahnsinnig gut liest. Also man kann das wirklich einfach so sehr unterhaltsam weglesen, auch wie er verschachtelt das persönliche Erleben von, oder die Biografie von Dick und die Literatur, die daraus entstanden ist. Also die 50er Jahre, sage ich mal nur als Beispiel, wo er tatsächlich aus nächster Nähe mitbekommen hat, wie in Amerika mutmaßliche Kommunisten verfolgt wurden. Seine Frau war sehr links, seine damalige Frau, er war, glaube ich, 5-mal verheiratet, die war halt linke Aktivistin, und das FBI stand dann vor der Tür und klingelte. Und es ist kein Zufall, dass in diesen Romanen die Paranoia und die Vermutung, dass diese Welt nicht die sein könnte, die wir vor uns haben, dass das einfach ein Grundmotiv ist. Also das kommt nicht von ungefähr, sondern es kommt einfach aus einer paranoiden Grundstimmung heraus, die vielleicht kennzeichnend ist für die gesamte US-amerikanische Nachkriegsgeschichte. Das macht dieses Werk, was ja eigentlich Pulp Fiction ist. Er hat ja wahnsinnig viel geschrieben. Er hat, glaube ich, 160 Kurzgeschichten und mehr als 40 Romane veröffentlicht. Er musste auch so viel schreiben, weil er kaum Geld damit verdient hat. Das war alles Pulp Fiction. Das waren wirklich Groschenhefte, die er an die Kioske gebracht hat. Und deswegen hat das auch lange Zeit keine Anerkennung im literarischen Kanon gefunden. Es ist auch in Deutschland niemals irgendwie, ich glaube, der Haffmanns Verlag hat es dann in den 90ern mal gemacht, also es ist nie wirklich sozusagen konsistent ediert worden. Und auch heute muss man sich das irgendwie so zusammenkaufen, die Bücher, wenn man die haben möchte, weil es gibt nicht so diese klassische Werkausgabe, wie man die so bei kanonischen Autoren kennen würde.
Es gibt so eine relativ dicke Kurzgeschichtensammlung.
Ist dann in die National Library aufgenommen worden und seitdem gibt es tatsächlich so zwei Ziegelsteine, die man kaufen kann, wo das Gesamtwerk dann drin ist. Aber auch das war lange nach seinem Tod. Er ist sehr früh gestorben, in den 80er Jahren schon. Und er hat auch den Erfolg sein, also er hat schon gemerkt, dass einige dieser Bücher irgendwie ihm sein Überleben, sein Leben sichern, sein Auskommen sichern, aber dass er so einen Kultstatus gewinnen würde und so stilprägend eines Tages sein würde für Science-Fiction-Literatur, das hat er, glaube ich, nicht mehr so miterlebt. Er hat noch mitbekommen, wie Ridley Scott diesen Film angefangen hat, aber er hat die Premiere nicht mehr erlebt, weil er vorher an einem Schlaganfall gestorben ist.
Und glaubst du, dass er so ein Kultautor geworden ist, liegt an den Filmen? Also würdest du das so sehen? Oder sagt Carrère das zum Beispiel? Also warum widmet er sich?
Also das sitzt eigentlich diese begeisterte Rezeption, die ja immer auch an philosophische Fragen rührt. Ne? Nehmen wir Blade Runner. Es geht um Androiden, die von Menschen verfolgt werden. Ne? Also das Motiv der Verfolgung von Minderheiten ist da sozusagen als anthropologische Konstante schon mal eingeschrieben in diese Dystopie, ne? Die ja irgendwie 1997 spielt, also aus einer fernen Zukunft, aus Sicht der Romanhandlung. Also das Buch ist ja in den 60er Jahren geschrieben. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, was eigentlich einen Menschen zum Menschen macht. Also wenn ich mich mit einem Androiden unterhalte, der sozusagen mich vollständig davon überzeugen kann, dass er ein Bewusstsein hat und dem ich mit keinem Trick, mit keiner Finte irgendwie überführen kann, was soll mich dann eigentlich davon abhalten, in diesem Wesen, in dieser Programmierung tatsächlich sowas wie ein Bewusstsein wahrzunehmen und es auch irgendwie entsprechend mit Würde auszustatten und ihm Achtung zu entgegenzubringen. Also diese Fragen, die treiben dieses literarische Werk sehr stark um. Daraus sind tolle Geschichten entstanden, die jetzt bestimmt nicht stilistisch, sprachlich irgendwie unvergänglich sind, aber doch von den Fragen, die sie formulieren. Und das macht sie, finde ich, sehr lesenswert.
Ich war total froh, dass du das Buch vorgestellt hast, weil mir das natürlich auch aufgefallen ist. Und ich habe dann davon Abstand genommen, es mir zu bestellen, weil ich eben diese großen Vorbehalte gegenüber Romanbiografien habe. Und du hast jetzt gerade so interessant gesagt, es gibt in Frankreich nochmal eine andere Tradition und ich möchte auch selbst mal dieses Vorurteil abbauen. Das nervt ja auch allmählich. Was würdest du sagen, oder was hast du da jetzt rausgenommen? Also hast du es als Roman gelesen und gerade weil es ein so bekannter Autor geschrieben hat, gerät das Buch ja nicht in Verdacht, dass sich da jetzt jemand mit Philip K. Dick schmücken will, oder ist es eher interessant auf in den fiktionalen Welten von Emmanuel Carrère, wo es jetzt einfach ein weiterer Baustein seines Oeuvres ist, liest man dann Philip K. Dick, wenn man damit fertig ist? Was würdest du sagen, ist der?
Also ich glaube, dadurch, dass er sich literarische Freiheiten rausnimmt, hat er auch tatsächlich mehr Möglichkeiten, bestimmte Thesen in dieses Werk einzuschreiben, wo sich ein Literaturwissenschaftler wirklich schwer tun würde damit. Mhm. Also Beispiel, Philip K. Dick ist nicht als Einzelkind zur Welt gekommen, sondern als Zwillingskind. Er hatte eine Schwester, Jane hieß sie, glaube ich, die allerdings, die Mutter hat erst bei der Geburt erfahren, dass sie Zwillinge bekommt, wie das damals nicht selten der Fall war.
Also du referierst gerade die Fakten?
Ich referiere gerade Fakten. Okay. Ich referiere Fakten, das stimmt, das ist tatsächlich so gewesen. Die Frage ist nur, was man daraus macht. Ja. So, und die Schwester ist nach 6 Wochen gestorben. Das kann man natürlich nehmen und sozusagen küchenpsychologisch einbauen als treibende Kraft, diese fehlende Schwester, dieses Gefühl des Vakuums und der Verlassenheit von Anfang an, das kann man einschreiben als These, um das Gesamtwerk irgendwie zu entschlüsseln. Damit würde sich jeder Literaturwissenschaftler sehr schwer tun. Das kann man eigentlich nur in dieser Form, die sich mehr Freiheiten herausnimmt und auch keinen Hehl daraus macht, dass sie im Grunde genommen die subjektive, individuelle Lektüre von Emmanuel Carrère dieses Werks ist. Das macht es, glaube ich, gut lesbar und das macht es auch zu einer Motivation, danach eher zu den Werken von Philip K. Dick wiederzugreifen als zu als zu den von Carrère, der sich ja sehr disparate, verschiedene Themen greift. Und das ist nun eins, das hat er vor 30 Jahren geschrieben. Also ich würde eher auf den Gedanken kommen, jetzt mit all diesen Lektüreanregungen nochmal einen Roman von Philipp K. Dick zu lesen. Viele kenne ich ja auch noch nicht. Er hat ja so eine kontrafaktische Geschichtsschreibung vorgelegt, ein Buch. Das heißt Der Weise vom Berge oder Das Orakel vom Berge heißt, glaube ich.
Ist das The Man in the High Cast?
Ja, ja, das ist The Man in the High Cast, das heißt im Original, das auch als Serie verfilmt worden ist. Also es hat die komplett irre Grundidee, dass Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und auch über die USA herrschen. Und das ist die besondere Pointe, in dieser...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Dieser totalitären Situation, es sind häufig totalitäre Situationen, die Dick ausmalt, gibt es einen Schriftsteller, der einen kontrafaktischen Roman schreibt, in dem die Alliierten den Krieg gewonnen haben. So, also es ist so irgendwie so auf so eine komplett abgefahrene Weise verschachtelt und interessant, und man möchte eigentlich sofort wissen, wie geht dieses Gedankenexperiment aus. Das ist zum Beispiel, nehme ich mit aus der Lektüre dieses Buches, dass ich das ganz dringend mal lesen sollte, weil das wahrscheinlich Spaß macht.
Und sagt Carrère, warum er zum jetzigen Zeitpunkt sich sozusagen Philip K. Dick nochmal vornimmt und diese Romanbiografie schreibt? Also gibt es da auch irgendwie jetzt zum Beispiel so einen politischen Moment in unserer Jetztzeit, warum das wieder eine Dringlichkeit hat, also wenn wir an autoritäre Regime oder so denken?
Ich glaube, das ist ein Gedanke, der beim Deutschen Verlag gedacht wurde, ja, weil Carrère hat das in den 90ern geschrieben.
Ah, ja, okay.
Und es ist natürlich heute auf eine besonders interessante Weise plötzlich aktuell geworden, und möglicherweise ist das bei Matthes und Salz auch der Hintergedanke gewesen, weil wir umstellt sind von Simulationen, und ich habe mir auch den Spaß gemacht, ChatGPT eine Frage zu stellen. Wenn ich die,
bevor wir zu einem überlegen, wir wollen deine Pointe hören.
Ich habe ChatGPT gefragt: Träumst du von elektrischen Schafen?
Okay.
So, und die Antwort lautet: Nur wenn meine Server träumen dürfen, Smiley. Okay, der Witz ist ein bisschen flau. Aber im Ernst, Träumen Androiden von elektrischen Schafen ist natürlich der berühmte Roman von Philip K. Dick, der 1968 erschienen ist und als Vorlage für den Film Blade Runner diente. Der Titel spielt auf die Frage nach Menschlichkeit und Empathie an. Wenn Maschinen träumen oder sich nach etwas sehnen, sind sie dann noch Maschinen. Und jetzt kommt's. Und was meinst du, fragt mich ChatGPT, träumen wir wirklich nur elektrisch? Und dieses Wir ist so unheimlich wie die Romane von Philip K. Dick.
Und dann konntest du nicht schlafen auf die Nacht zu heute. Wer ist dieses Wir?
Also, unterm Strich eine wirklich lesenswerte, eine Tür, die in dieses verschachtelte und verrückte Romanwerk führt. Ich habe jetzt gar nichts zum Drogenmissbrauch gesagt, der diesen Autor auch ganz große Teile seiner Biografie begleitet hat. Seine Experimente mit LSD, seine Einbindung in diesen Kosmos um Timothy Leary und die bewusstseinserweiternden Experimente, für die diese ganzen Westküstenjungs damals standen. Also es ist auch kulturhistorisch ein, wie ich finde, total interessantes Buch, das viele Türen öffnet und zu weiteren Lektüren Anstoß gibt. Und viel mehr kann man ja eigentlich nicht verlangen.
Ich will die ganze Zeit nachhaken, aber ich merke, du hast gerade schon so eine Art Schlusswort gesprochen.
Nein, ich hake gerne nochmal nach.
Weil ich finde es interessant jetzt, auch wenn du erzählst, ne, du gehst quasi immer wieder auf die Ebene von Philip K. Dick, ne, und ne, wo ich immer denke, so, wo redest du jetzt über den Roman und wo redest du über Philip K. Dick? Hast du dann immer jetzt einen Faktencheck gemacht? Bist du einfach so angeregt von der Lektüre, dass man sagen kann, man nimmt das Buch jetzt nur so als Sprungbrett?
Ja.
Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, warum sollte ich das lesen und nicht einfach direkt The Man in the High Castle.
Ja, weil in The Man in the High Castle kaum was über das Leben von Philip K. Dick.
Das wäre aber jetzt auch nicht so richtig.
Ja, also natürlich hast du recht. Aber das spricht ja eigentlich eher für das Buch und seine Machart, dass man das irgendwie so, dass man das irgendwann vergisst, dass man etwas literarisch Gemachtes vor sich hat und etwas Gestaltetes, das ganz vieles auch auslässt und viele Entscheidungen trifft, von denen es dich nichts wissen lässt. und so weiter, das ist eigentlich eher ein Argument dafür, würde ich sagen. Aber es ist richtig, ja, ich habe das jetzt nicht im literaturkritischen Sinne gelesen, ja, nach dem Motto, ah, Karriere, wieso, jetzt stellst du es so, genau, und so dar, und so hätte ich es natürlich machen müssen. Ich habe tatsächlich als Leser gelesen und das ist ganz schön.
Das ist sehr schön. Ja.
Liebe Sonja, jetzt kommen wir, machen wir den großen Sprung über den Atlantik. In eine Villa.
Nach Hannover.
Von Berkeley nach Hannover.
Ja, wobei Berkeley auch in diesem Roman eine ganz kleine Rolle spielt. Genau, ich habe mitgebracht Georg M. Oswald. Und ich schätze ja unseren Podcast auch so, weil man doch nochmal zurückgehen kann, zurückschauen kann. Du hast das am Anfang der Sendung auch gemacht. Wir haben vor anderthalb Wochen eine zweitägige Tagung gehabt, zusammen mit dem Zentrum für Literatur- und Kulturforschung und der Humboldt-Universität. Das sind die ZFL-Literaturtage, die macht das Literaturhaus eigentlich alle anderthalb Jahre, zu unterschiedlichen Themen. Und in diesem Jahr ging es um das Thema Erben. Das Erbe und das Erbe, was wir von unseren Familien bekommen, transgenerational, familiär, aber auch so ganz faktisch das Erbe, was wir sozusagen finanziell erben oder auch nicht erben. Und es waren wirklich tolle Autoren und Autorinnen da, Lukas Berfuss, Lynn Hirse, Marlene Hobrack, Katja Petrovskaya und eben auch Georg M. Oswald. Und er hat seinen Roman vorgestellt in unseren Kreisen, der in diesem Jahr erschienen ist bei Piper. Und es ist eine Erbengeschichte und die ist einfach mal ein bisschen anders erzählt, weil er ja oft sich so mit sozialen Themen und Abstiegsgeschichten in seinen Romanen eigentlich beschäftigt. Und das ist jetzt mal so eine Aufstiegsgeschichte. Und ich fand das total spannend. Es geht um eine Familie in Hannover, dreiköpfige Familie, die Sandmanns, kurz erzählt, Tatjana, Nikolai und ihre Tochter Marie, die ist etwa 10, 11 Jahre alt. Und die erben von Tante Rose, so wie man sich das vielleicht wünschen mag, eine Villa. Und zwar im Philosophenviertel, das ein Villenviertel, ein Stadtteil dort in der Stadt ist. Und zu der Villa, und das ist eben auch ganz entscheidend, das hat er dann eben auch beim Erzählen und Lesen aus dem Roman mitgegeben, eben auch das notwendige Kapital. Was es denn bedeutet, wenn man eine Villa erbt, reicht das ja nicht unbedingt, weil man muss ja dann doch vielleicht Erbschaftssteuer zahlen. Er bemisst das in diesem Roman auch und kommt gleich natürlich auf die entscheidenden Fragen. Die Villa ist etwa 2,5 Millionen Euro wert. Was würde das aber bedeuten, wenn eben die Nichte so etwas erbt? Wie viel Erbschaftssteuer wäre das und so weiter? Das sind interessante Fragen, die dann hier im Roman verhandelt werden. Also auch ein Erbe von nochmal 2,5 Millionen in Cash. Also die haben sozusagen richtig den Lottogewinn gezogen. Und was passiert jetzt mit dieser Familie? Das geht er halt in diesem Roman durch. Die kommen aus eher so kleineren Verhältnissen. Also die Familie, wie man sich das so vorstellt, die Familienväter waren irgendwie, haben bei Siemens gearbeitet, waren so mittlere Angestellte, haben sich dann irgendwann ein Reihenhaus gekauft, sich hochgearbeitet. Die Kinder waren die ersten, die studieren konnten. Sie ist im Museum Kuratorin in einem staatlichen Museum. Er, Nikolai, ist Autor, mittelmäßig erfolgreich, aber so, dass er eben davon irgendwie auch leben kann. Und die beiden definieren sich eigentlich als so eine eher links, offene Familie, die in so einem eher Hipster-Viertel in Hannover wohnt. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber wahrscheinlich schon die armen Hannoveraner und Hannoveranerinnen jetzt. Genau, und was passiert eigentlich mit solchen Leuten, wenn die so ein krasses Erbe von insgesamt dann sowas wie 5 Millionen, mehreren Millionen erben? Und wie korrumpiert das eigentlich die eigenen Ansprüche an sich selbst? Und er exerziert das einmal an diesen Figuren durch. Und das Tolle ist, er zeichnet die so fein und subtil, dass man kann sie nicht doof finden. Man findet sie auch nicht toll, weil sie enden ja an einem Punkt, wo man denkt, oh Gott, so wollten die ja nie werden, so will man selber auch nie werden. Verlieren ihre Freunde aus Scham. Es geht ganz viel darum, was ist eigentlich, wenn man Geld hat oder wenn man kein Geld hat. Beides hat es irgendwie, kann schambehaftet sein, gerade auch wenn man nicht drüber spricht. Sie fangen an, ihre Tochter, die eigentlich nicht eine Gymnasialempfehlung bekommen hat, schön auf ein privates Gymnasium einzukaufen, wie man das dann halt macht, gegen eine kleine Spende und all diese Dinge. Und wir lernen sie kennen und sie bleiben uns aber trotzdem in all diesen Widersprüchen, weil sie auch immer versuchen, das zu reflektieren und wieder irgendwie für sich daraus eine Narration zu machen, die für sie funktioniert, lernen wir sie kennen und dadurch gehen wir sozusagen dieses ganze Dilemma, also es ist natürlich immer noch ein Privilegiendilemma, aber mit ihnen einmal durch. Und er zeigt daran, wie krass unterschiedlich eigentlich unsere Erbenlandschaft ist, sage ich jetzt mal. Thema ist natürlich auch, wer erbt überhaupt? Also die allerwenigsten erben wahnsinnig viel. Die meisten erben gar nichts. Dann das Thema Ost und West, das kam eben vor allen Dingen auf der Tagung auch zutage. Du warst ja beim ersten Tag da, ich beim zweiten. Da war Marlene Hobrack da, die mit Erbgut die Geschichte ihrer Mutter erzählt, die ihr sozusagen nur Schulden vererbt hat. Also auch eine krasse Ost-West-Differenz, die da stattfindet. Und ich finde es einfach einen mutigen Roman, der einmal das wirklich von Anfang bis Ende aufzeigt, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, die so wie wir in Deutschland das Erbe handhabt.
Ich bin gerade fasziniert von der Vorstellung, dass man sich schämen kann für seinen Reichtum. Also ich bin noch nie in den Genuss dieser Empfindung gekommen.
Ja, kommen wir auch nicht.
Genau, also die Wahrscheinlichkeit, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, dass 5 Millionen, nein, das ist außer Frage. Naja, weil die natürlich, also das sind erstmal in dem Sinne gute Menschen, die versuchen irgendwie ein gutes, moralisch gutes Leben zu führen. Also fragen sich, sollen sie ein Auto haben oder nicht, aus Umweltgründen, essen eher vegetarisch, versuchen irgendwie keine Flugreise. Also all das, worüber wir uns auch im Alltag Gedanken machen, wie leben wir ein moralisch gutes Leben. Und das wird aber korrumpiert durch Geld, weil dann die Möglichkeiten plötzlich ganz andere sind. Also da steht dann eben vor diesem Haus steht auch der orangene Porsche, weiß ich nicht, ich kenne jetzt das Modell natürlich nicht. So, was macht man mit dem? Verkauft man den? Fährt man den? Jetzt hat man den ja schon mal, der ist ja schon mal da.
Ist ja auch ganz schön
und so. Also all diese Fragen zeigen einfach, es ist sozusagen, also was er, glaube ich, wirklich gut macht und auf den Punkt bringt, das Individuum ist sozusagen, kann das gar nicht lösen, dieses Problem. Sondern das Problem muss eigentlich staatlich gelöst werden, zu sagen, okay, wie wollen wir mit Erben umgehen? Wollen wir nicht sagen, hohe Erbschaftssteuer, das geht zurück ins Allgemeingut. Jeder kann, was weiß ich, wie wir das definieren, einen kleinen Teil behalten, aber so ein Erbe ist einfach eine Perversion. Und korrumpiert eben auch die Menschen, weil das im Einzelnen entscheiden zu müssen, ist eben hart. Meinetwegen nehmen wir es im Kleinen wie bei den Flügen. Ne, jeder soll jetzt sagen, nicht so viel fliegen, nicht innerdeutschland fliegen, nicht innereuropäisch fliegen. Ja, wir können das alle versuchen, aber eigentlich musst du es staatlich regulieren, damit das dann auch wirklich funktioniert und nicht die Verantwortung immer bei dem Einzelnen ist. Weil sie könnten das natürlich auch stiften. Sie könnten das alles erben, verkaufen und dann spenden, aber natürlich machen sie das nicht.
Nun ist es ja in Deutschland so, dass altes Geld häufig eine problematische Vorgeschichte hat.
Oh ja.
Ist das auch in diesem Buch?
Ja, auch das Thema, da könnte man jetzt sagen, okay, warum greift er das jetzt auch noch mit auf? Aber ich finde das konsequent, weil es geht hin bis zu Fragen der Restitution, weil auch diese Villa hat eine Geschichte, eine jüdische Zwangsversteigerungsgeschichte, aber die erzählt er so ambivalent oder nicht ambivalent, sondern so komplex, dass sie eben nicht einfach nur ist, ja, die jüdischen Vorbesitzer wurden zwangsenteignet und fertig, sondern es gab schon eine Restitution, also die Nachkommen dieser jüdischen Familie wurde ausbezahlt, also wurde sozusagen im Nachhinein nochmal eine Wiedergutmachung in Anführungszeichen fand statt finanziell. Und trotzdem ist die moralische Frage da. Trotzdem hat diese Familie ihr Haus 80 Jahre vorher verloren und trotzdem ist diese Familiengeschichte gewaltvoll beendet worden. Also auch da, klar, das ist ein Thema in dem Buch.
Aber glaubst du, dass diese individuelle Scham und dieses über Geld spricht man nicht, was wir ja auf so eine ganz seltsame Art und Weise internalisiert haben, dass das durch einen anderen staatlichen Umgang aufhören würde, anders werden würde? Weil ich finde es interessant, dass er das mal durcherzählt.
Ja.
Weil, ne, wir alle wissen theoretisch, Geld macht nicht glücklich. Praktisch wäre das natürlich trotzdem schön. Und weil du unsere Erben-Tagung erwähnt hast, es gab da auch eine kleine Performance, die jetzt gar nicht so spektakulär war, aber so, wo Emilia Schlosser mit einer Taschenlampe oder uns alle mit Taschenlampen ausgestattet hat und dann so intime Fragen gestellt hat, wie, wer wirst du einmal erben? Wirst du viel erben? Wobei schon dieses viel ja relativ ist. Und im Verlauf der Performance, weil wir sozusagen im Dunkeln saßen, man konnte die Taschenlampe anmachen, musste aber nicht, wurde die ganze Intimität dieses Vorgangs deutlich. Und ich frage mich jetzt gerade, ist das staatlich, das zu ändern? Also das ist sozusagen sowas Intimes, Schambehaftetes auf, oder lernen wir das so? Oder ist uns das angeboren? Was sagt das Buch? Was sagst du?
Na, das Buch sagt, gibt dafür keine Lösung. Aber ich würde sagen, wenn klar ist, dass ab einer gewissen Grenze eben so und so viel Steuern bezahlt werden muss oder vielleicht sogar 100% Erbschaftssteuer ab einem gewissen Erbe, dann ist es nicht mehr schambehaftet, weil dann ist ja klar, ich darf so und so viel, was weiß ich, 100.000 behalten, und der Rest geht wieder zurück in die Gemeinschaft.
Ja, aber ich finde das eine total spannende Frage. Also ob uns das angeboren sein könnte, dass es schambehaftet ist, über Geld zu sprechen. Also dass wir jetzt unsere Gehälter uns nicht mitteilen zum Beispiel. Oder wie viel wir eines Tages erben.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Werden. Also da ist mein spontaner Impuls wäre schon sozusagen vulgärmarxistisch argumentiert zu sagen, das hat uns das System erfolgreich eingetrichtert.
Ja.
Also es gibt eigentlich keinen Grund außer Besitzstandswahrung der ganz Reichen, dass wir darüber nicht offen reden.
Ja, wir schützen die ganz, ganz Reichen damit.
Ja.
Aber ich glaube, in anderen Ländern ist es auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Also in den USA wird über das Gehalt schon geredet, auch öffentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob über das Erbe, da bin ich ist mir nicht so klar, aber aus anderen Kulturkreisen oder Sprachen oder Ländern, ich glaube, es ist auch sehr deutsch, dieses darüber redet man nicht. Das ist
ich glaube, auch Skandinavien ist viel offener, was Gehälter vor allen Dingen angeht. Aber genau weiß ich es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Georg M. Oswald ist Jurist.
Ja.
Auch ein sehr politischer Mensch, der sich auch politisch einschaltet. Kann man diesem Roman irgendein Plädoyer entnehmen? Eins für die Erbschaftssteuer? Ich meine, das wäre jetzt, eigentlich wäre es furchtbar, wenn es so wäre, weil es dann kein guter Roman mehr wäre. Aber manchmal stoßen Romane ein Jahr oder schubsen einen so ein bisschen in eine Richtung, wo man danach sagt, Mensch, das Thema muss man wirklich mal angehen. In Deutschland sind Vermögen so ungleich verteilt, allein die Grenze zwischen Superreich und Mittelstand ist so eklatant, dass man sich ja wundert, dass das kein politisch so ein kleines Thema ist. Oder vielleicht erst eins wird.
Ja.
Genau, also sieht man politisch anders raus aus dem.
Deshalb war es auch nochmal für mich wichtig, heute drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass wir mit der Tagung wirklich ein super Thema gehabt haben, ne, über das Erbe nochmal wieder zu sprechen und immer wieder zu sprechen. Und solche Romane geben Anlass dazu. Er hat juristisch große Ahnung, das hat er natürlich auch im Gespräch dann erzählt und hat sich deshalb habe ich das am Anfang so erzählt, war das so wichtig, diese Konstruktion, wie viel, es reicht nicht einfach nur eine Villa zu erben. Ne, ich muss dann auch das Cash dazu bekommen, weil sonst macht das keinen Sinn. Das hat er einmal erklärt. Das ist aber im Roman spielt das nicht so eine große Rolle, aber man, sagen wir mal, die Grundlage, die spürt man schon. Und auch diese, den Druck dahinter einmal zu erzählen, naja, wirklich, was heißt das für den Einzelnen? Das ist jetzt kein schlimmes Schicksal, so viel Geld zu erben, das ist ganz klar. Aber es verändert diese Menschen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, wenn man, die kann man mögen, die beiden. Die sind so wie du und ich. Und was passiert dann in diesem Moment? Und diese Frage stellt er, und ich finde, damit stellt er die größere gesellschaftliche Frage eigentlich, ob Erben so sein sollte oder ob Erben nicht irgendwie ist, naja, gut, ein bisschen was darf man natürlich von seiner Oma meinetwegen behalten als Erinnerung, aber der Rest ist einfach etwas, was ich mir dann auch selber wieder erwirtschaften möchte und muss und kann.
Gut, es ist jetzt ein kleiner Sprung.
Ja, ein kleiner
vielleicht,
Sprung.
Also im Sinne einer Lebensbiografie springen wir jetzt auch mal ans Lebensende, beziehungsweise in einen offensichtlich sehr mit sehr großer Liebe gepflegten Garten. Du hast uns ein Buch von Georgi Gospodinov mitgebracht, liebe Janika.
Genau, Georgi Gospodinov, der Gärtner und der Tod, aus dem Bulgarischen übersetzt von Alexander Sitzmann und jetzt gerade bei Aufbau erschienen. Beschäftigt sich auf sehr persönliche und, wie ich eben finde, zugleich auch sehr allgemeine Weise mit dem Tod seines Vaters. Und es sind eigentlich, also sind kleine Kapitel, die sich auf ganz verschiedene Art und Weise dem Vater zu nähern versuchen. Der Garten, den der Vater gepflegt hat, spielt eine Rolle. Die Erinnerungen, die Pflege, das allmähliche Dahinsiechen und Verscheiden des Vaters. Und deswegen habe ich das die Hälfte sehr gerne gelesen, in dieser natürlich von einem Booker-Preisträger natürlich nicht anders zu erwarten, wunderbar formulierten Notizen. Und irgendwann kam mich dann eine Skepsis an auch ein leichter Ärger, dass da doch jemand mit dem Notizbuch neben dem Sterbebett sitzt, um es jetzt ein bisschen zuzuspitzen, und das im Zusammenhang mit Erinnerung und Tod alles eine Bedeutung bekommen kann, wenn man sie nur gut genug formuliert. Und ich mir dann am Ende des Buches gewünscht habe, weißt du was, Georgi, warum hast du nicht einfach noch 2 Jahre gewartet oder 3 und daraus einen richtigen Roman gemacht, nicht so auf die Unmittelbarkeit der Trauer und der Bedeutung zielend, sondern sich wirklich nochmal so einer Formanstrengung zu unterziehen. Und ich glaube, der Punkt, wo ich das, also er reflektiert das relativ am Ende des Buches auch ganz kurz, wo mir dann so dieser Verdacht gekommen ist, was auch ein bisschen lustig ist, ehrlich gesagt, man merkt halt, er hat vom Garten keine Ahnung und beschwört den aber die ganze Zeit. Und irgendwann denkst du, okay, wie oft muss ich mir jetzt noch die wunderschönen Rosen und die schönen Tomaten und den, weiß ich nicht, das nochmal vorführen lassen, weil er die Metapher so toll findet. Die Metapher ist ja auch toll. Der Garten lebt weiter, wenn du tot bist, und der Garten erzählt etwas über dich. Aber dafür muss man halt auch wissen, wie man den Garten bewirtschaftet. Und er sagt auch, er weiß es nicht. Sie finden dann so ein Notizbuch von dem Vater. In dem Notizbuch stehen halt nur so faktische Sachen drin, wann der halt die Erdbeeren ausgejätet hat oder was weiß ich. Das interessiert ihn natürlich eigentlich überhaupt nicht, sondern nur, wie das Notizbuch dann abbricht. Da schreibt er dann noch Gewächs, also nur noch in Abkürzung, ne, gegossen im Gewächshaus, und da, wie sich sozusagen dann, ne, der Tod bemerkbar macht in der Schwäche, nicht mehr aufschreiben zu können und so weiter und so weiter. Und dadurch, finde ich, entsteht so eine eigentlich interessante Leerstelle, dass eben das, was für den Vater so bedeutend war, von ihm zwar erkannt werden kann, also gerade in der wunderbaren Metapher des Gartens, aber eben weder nachgelebt noch halt wirklich nachempfunden. Und dann habe ich mir ein bisschen die Rezensionen angeguckt und alle natürlich ein Gartenbuch, ein elegisches Trauerbuch, da. Und niemand, also guckt mal so richtig hin und denkt, der hat überhaupt keine Ahnung. Und zugleich ist Trauer ja so anschlussfähig, weil alle, ne, die Erinnerung, ne, die banalste Erinnerung, er isst eine Mandarine und erinnert sich daran, wie der Vater immer eine Mandarine gegessen hat. Ne, unabhängig von der Mandarine können wir alle dazu connecten, weil, ne, es macht die kleinen besonderen Erinnerungen aus. Aber das hat mich eben mit so einem ambivalenten Lesegefühl zurückgelassen. Man liest es sehr gut, es ist wunderbar geschrieben. Aber wie kriegt man den Tod oder vielleicht auch diese besondere Person zu fassen, jenseits von den unmittelbar der Trauer abgerungenen Notizen, das bleibt sich für mich noch ungeklärt.
Das heißt, der Tod des Vaters ist noch gar nicht so lange her?
Genau. Also es ist wirklich, und ich habe auch geguckt, der Epilog, irgendwie Mitte 24, jetzt hier schon 25 ins Deutsche übersetzt. Also das ist jetzt nur so ein ganz persönlicher Eindruck, dass ich da bei manchen Büchern denke, okay, oder vielleicht auch, Sonja und ich haben uns neulich ein bisschen über das autofiktionale Schreiben unterhalten. Man hat so das Gefühl, der Stift ist noch warm vom Mitnotieren des Todes und es wird schon ein Buch draus. Mhm. Und ich meine es gar nicht im Sinne von irgendwie schlampig oder irgendwie nicht gut, sondern dass vielleicht die Form noch Zeit gebraucht hätte, und da wäre dann der Garten ja wiederum wahnsinnig interessant geworden, weil der ja auch eine Form hat. Das waren so die Überlegungen, in denen ich mich dann verloren habe. Welche Erinnerungen, das ist alles ziemlich spontan, würde ich sagen, aus dem Moment geboren ist. Er beschreibt die Trauerfeier und dann so ein bisschen dieses Kinder im Sozialismus und Väter im Sozialismus. Er glorifiziert den Vater, was ja auch eine Tendenz ist, die sozusagen unmittelbar nach dem Tod größer ist als dann vielleicht irgendwie 10 Jahre später Ihr könnt mir das insofern um die Ohren hauen, also es ist ja vielleicht auch ein moralisches Argument ist, dass man sagt, so jetzt lass ihn doch erstmal irgendwie kalt werden, bevor du irgendwie gleich wieder was draus machst. Aber ich glaube tatsächlich, es ist ein ästhetisches Problem.
Hm. Ich finde es total interessant, weil ich finde, es ist jetzt anschlussfähig an dieses Fragen des Erben. Also es ist natürlich jetzt aus meiner Perspektive, aber er erbt ja diesen Garten und kann aber eigentlich gar nichts damit anfangen. Und das ist ja auch zum Beispiel ein Thema, womit wir uns auseinandersetzen müssen beim Erben, also jetzt mal unabhängig von Geld. Aber Dinge, die wir erben und die wir vielleicht nicht fortsetzen wollen, weil wir gar nicht adaptieren können oder gar nicht in unser Leben die integrieren können, das finde ich eigentlich spannend. Also die Leerstelle, die das aufmacht und zu sagen, okay, da ist irgendwie dieser fantastische Garten und ich kann anerkennen, dass mein Vater da drin seine Erfüllung gefunden hat, aber ich finde es nicht. Aber
wäre das nicht ein tolles Buch gewesen, wenn er versucht hätte, den Garten weiter zu betreiben und dann geht ihm alles ein oder es kommt was anderes oder es ist, also das hätte ich das viel interessantere Buch gefunden, also wenn ich jetzt mal so einfach
und jetzt
ein bisschen
er beschreibt ihn praktisch
er beschreibt nur. Den und er beschreibt den halt versucht sich so und er, aber dadurch, dass ihm eben so das Know-how und auch das praktische Interesse, sage ich mal, vollkommen fehlt, kann er eben immer nur wieder von außen drauf schauen und dadurch, finde ich, wird der Garten halt auch so ein bisschen beliebig. Es könnte jetzt auch, was weiß ich, wenn der Vater immer am Haus gebaut hätte oder gekocht oder an der Eisenbahn, genau. Und das ist so, aber vielleicht ja auch dann das Irritierende oder am Tod, dass es dann doch ein bisschen beliebig wird. Ich dachte, du hättest vielleicht auch oder deinen Vater wirklich als Protagonisten erzählen. Dann darf es aber nicht so ein, wie er selber sagt, so ein bisschen egozentrisches Buch werden, wo er sich eben sozusagen immer wieder der Trauer vergewissert.
Ich habe zwei Fragen. Zum einen, aus der Vorbereitung weiß ich, die Romane Gospodinows setzen sich schon mit bulgarischer Zeitgeschichte auseinander, mit der besonderen Spielart des Sozialismus in seinem Heimatland. Meine erste Frage wäre, inwiefern kommt das hier vor? Du hast schon angedeutet, Kindheit im Sozialismus, das fände ich spannend, wenn du dazu noch was sagen könntest. Und das zweite ist, erklärt er denn überhaupt, warum dieser Vater so eine Obsession für diesen Garten hat? Und gibt es irgendeine Erklärung dafür, was er damit ausagiert hat, wofür das steht?
Zur ersten Frage ganz am Rand, würde ich sagen. Also zum Beispiel Familienleben, die Mutter, auch der Bruder, den es gibt, die kommen alle nur sehr am Rand vor. Und er beschreibt seinen Vater eben als Gegner des Systems, der sich sozusagen auch immer verweigert hat, da auf irgendwelche politischen Kundgebungen oder so zu gehen. Und ich fand nur diese Beobachtung ganz schön, dass im Sozialismus waren Kinder halt einfach irgendwie Göhren, die es zu betreuen gab und nicht so eine gesteigerte Zärtlichkeit von Seiten der Eltern. Aber das schildert er eigentlich nur sozusagen als dunklen Horizont, vor der die Lichtgestalt des Vaters noch stärker strahlen kann. Also es ist, ich würde sagen, es ist keine wirkliche Zeitgeschichte. Und warum der Vater so eine Obsession mit dem Garten hat, das entweder habe ich es überlesen oder wird auf jeden Fall nicht in Tiefe ergründet. Der hat halt diesen Garten, hat sich immer schon damit beschäftigt. Die Kinder sind damit groß geworden und dann eben doch weggezogen. Und was ich auch vermutet habe, was vielleicht auch immer ein bisschen bei solchen Büchern in Anführungszeichen mitschwingt, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er so oft weg war. Also dass dann doch so ein Buch über den Vater, die Eltern, den Tod doch nochmal so eine vielleicht auch unbewusste Suche nach Absolution ist, dass er eben nach Sofia gegangen ist, dann als, ne, wie man ne, weit international berühmter Schriftsteller immer auf Reisen gegangen ist, jetzt darunter leidet, dass sein Vater ihn eben nicht mehr anruft, ob er gut angekommen ist und so weiter und so weiter. Das schwingt da auch noch ein bisschen mit. Auch das, finde ich, ist es ja wert, ne, erzählt zu werden. Aber auch dafür, glaube ich, hätte es noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht.
Okay, gut. Ich frage mich gerade, wie man das zusammenfassen kann. Wir haben drei sehr verschiedene Bücher, vor allen Dingen dadurch miteinander verbunden sind, dass sie alle drei von Männern geschrieben worden sind, beziehungsweise von Männern handeln im Wesentlichen. Mhm. Also heute eine beklagenswerte Abwesenheit von Frauen, die werden wir in der nächsten Folge wieder ausgleichen.
Unbedingt.
Das tun wir dann unterm Strich mal sehr gut. Ich danke herzlich für diese interessante Unterhaltung und freue mich auf die nächste Folge. Bevor wir dann in die Sommerpause gehen, im Juli werden wir uns nochmal zusammensetzen und auch Empfehlungen für den Stand aussprechen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.